Liebe Schwestern und Brüder, darf ich dir meine bessere Hälfte vorstellen? Wenn mein Vater gut gelaunt war, hat er damit meine Mama gemeint. Sozusagen sein Gegenstück. Der Schatz. Bei den Lesungen des heutigen Sonntags kommt am Beginn der Lob der tüchtigen Frau. Und dieses Bild der Frau, die dem Mann zuverlässig zur Seite steht, die ihm Freude macht, ist ein Bild, wie die Gemeinde das Volk Gottes sein soll, das im Alten Testament ja als Frau bezeichnet wird, die mit ihrem Mann verheiratet ist, nämlich mit Gott. Und da wird geschildert, wie diese Frau, das heißt auch das Volk Gottes, leben soll. Sie öffnet die Hand den Bedürftigen. Sie reicht ihre Hände den Armen. Sie sorgt für Wolle und Flachs, sie ist fleißig, sie setzt sich ein. Und das ist die Freude. Trügerisch ist Anmut, vergänglich die Schönheit. Es war damals schon wie heute so nett, ja, schöne klimpernde Augen sind, aber irgendwann kriegen die Krähenfüße. Das bessere Stück. Schatz sein. Wir sind aufeinander angewiesen, wir brauchen einander. Und dann kommt in der zweiten Lesung das Bild der schwangeren Frau. Wenn die Ehe fruchtbar ist, wenn die Familie wachsen soll, gibt es Kinder und dann gibt es eben die Erfahrung von Schwangerschaft, die nicht ohne Wehen abgeht, plötzlich hier und jetzt. Ich habe zwar keine Wehen gehabt wie eine Frau, aber ich kenne andere Wehen, wo manchmal schwere Dinge durchzutragen waren. Und was kommt dann zur Welt? Jetzt wird es spannend, wenn diese Frau mit Gott in Verbindung ist, jetzt wir bleiben im Bildhaften, dann kommt Heil auf die Welt. Wenn aber diese Frau sich auf das Falsche einlässt, das ist auch ein Bild im Alten Testament, auf andere Männer, nur das eigene sieht, dann bringt sie Unheil zur Welt. Und Paulus nimmt dieses Bild und sagt, wir sind nicht Kinder der Dunkelheit, des Unheils, sondern wir sollen Kinder des Lichts sein. Das Licht ist Gott, Jesus. Ich sage immer wieder, die Zisterzienser und auch hier die Zisterzienserinnen haben ihre Klöster so gebaut, dass überall das Licht hinfällt und dass es erleuchtet wird. Sie sind bewusst, im Osten haben sie den Friedhof, wo die Sonne aufgeht. Im Osten bewusst das Kapitelsaal, wo sie ihre Wahlen durchgeführt haben, ihre Entscheidungen getroffen. Und bewusst im Osten ihre Schlafsäle. Wir sind Kinder des Lichts, Töchter des Lichts, haben hier die Schwestern gesagt. Wir wollen dieses Licht weitertragen. Wir wollen es einsetzen. Wir tun alles dafür. Das sind sozusagen die zwei Vortexte zum heutigen Evangelium, wo es um die Talente geht. Dieses Evangelium ist ja in unsere Sprache eingegangen. Seit dem 16. Jahrhundert reden wir davon, dass ein Mensch talentiert ist, dass er Talent hat, eine Begabung, eine Gabe, mit der er arbeiten muss. Er kann sein Talent entweder liegen lassen oder er kann damit arbeiten. Und das ist die Frage, kennt jeder eigentlich sein Talent? Es gibt weltliche Talente, mit denen kann man ordentlich Geschäft machen. Wenn man gut Fußball spielt, ist das natürlich ein Talent, das richtig Kohle bringt. Es gibt andere Talente, die bringen nicht so viel Geld. Und es gibt aber auch geistliche Talente. Und um die geht es. Setzen wir die ein. Paulus an einer anderen Stelle sagt, jeder von uns hat Gaben von Gott bekommen, die er einsetzen soll. Und wenn es nur ist, zuzuhören, zu trösten, einfach da zu sein, einem anderen Menschen zu vermitteln, du bist nicht allein. In diesen dunklen, schwierigen Tagen erfahre ich das immer wieder, wie Menschen dankbar sind, wenn man einfach ihnen signalisiert, du bist nicht allein. Und du musst nicht alleine um dich sorgen. Ein Talent zur Zeit Jesu war die größte Maßeinheit, das größte Gewicht. Und wenn man sagt, ein Talent Silbergeld, das war wie gesagt, es gibt unterschiedliche Berechnungen, fast über 30 Kilo Silber. Auf jeden Fall wurde es runtergerechnet auf 6.000 Minen, das heißt 6.000 Drachmen. Eine Drachme war der Tageslohn. Sie können sich also vorstellen, ein Talent sind 6.000 Tage Arbeit. Komplett. Das war damals nicht bloß ein 8-Stunden-Tag. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Also eine ganze Menge. Wenn also am Schluss der Mann, der auf Reisen ging, so wie Jesus dieses Gleichnis erzählt, sagt, über weniges warst du treu, demjenigen, der 5 bekommen hat und 5 eingesetzt hat, dann wundert man sich ein bisschen. Das ist ja völlig untertrieben. Wenn du heute jemand sagst, ich gebe dir mal 1 Million Euro, mit dem, und der sagt dann nachher, es war ja wenig. Klar, wenn man einen Großkonzern anschaut, vielleicht heute auch einen Fußballverein, ist wirklich ein Klacks. Aber für uns Normalbürger ist es eine ganze Menge, die jeder anvertraut bekommt. Die Zahl 5, die haben wir am letzten Sonntag schon gehört, von den 5 Jungfrauen, die klug waren, und 5, die dumm waren. Diese Zahl 5 weist sowohl auf die 5 Hände, auf deine 5 Sinne hin, aber sie weist für einen frommen Juden, der damals das gehört hat, auf die Bücher Mose hin, die 5 Bücher Mose. Das heißt, die Tora, die Weisung Gottes, die 10 Gebote und seine Weisung. Wenn du die lebst und wenn die dein Leben bestimmen, jetzt komme ich wieder vom Bild der Braut, wenn die Braut sich mit diesen Weisungen des Herrn auseinandersetzt, dann wird sie fruchtbar. Dann bringt sie mindestens das Doppelte hervor. 5 und 5, der eine hat 10, 2 Hände voll. Die Zahl der Vollkommenheit, was ein Mensch erarbeiten kann. Und er wird am Schluss belohnt, er sagt, ich werde dich über viel Größeres einsetzen. Das Himmelreich ist viel größer als das, was wir menschlich errechnen können. Der andere, der nur 2 hatte, wird auch nicht niedergemacht. Das sind die Menschen, die vielleicht gar nicht alles befolgen können, die nicht vollkommen das Gesetz kennen, die ja kritisiert wurden von den Pharisäern und Schriftgelehrten, aber die sich bemüht haben, mit dem, was sie hatten, eben zu wirtschaften. Ich denke immer wieder an den Spruch von Frère Roger, als ich Jugendlicher war und damals gedacht habe, Kirche ist langweilig und Glaube ist sowieso sehr schwierig, dass er gesagt hat, lebe das Wenige, was du begriffen hast vom Evangelium, das genügt Jesus. Aber lebe wenigstens das. Lebe das, was du verstanden hast und wozu du fähig bist. Und lass Gott dann weiterarbeiten. Das sind vielleicht diese 2 Talente. Das Tragische ist, dieser eine Mann, der 1 Talent hat, er beginnt es zu vergraben. Er versteckt es, so heißt es im Urtext. Und die Erde ist natürlich ein Symbol, er beschäftigt sich eben nur mit Irdischem. Das Himmlische ist ihm fremd, es interessiert ihn gar nicht. Er wird nachher gemahnt, hättest du doch wenigstens, wenn du Angst hattest vor mir, wenn ich dir irgendwie fremd war. Jesus macht keinen Vorwurf, wenn Menschen Angst haben oder vielleicht ihre Probleme mit Gott. Dann hättest du doch wenigstens das, was dir anvertraut wurde, zu den Geldwechseln gebracht. Das ist der Tempel natürlich dort, wo das reine Geld, die Tempelsteuer quasi ausbezahlt wurde und man das römische Geld, das als nicht rein galt, eben wechseln konnte. Dann wechsel doch wenigstens das ein. Warum vergräbst du es? Wenn du nur, jetzt komme ich wieder an die erste Lesung mit Irdischem, von der Erde das Heil erhoffst am Schluss, diese Erde wird untergehen. die bleibt nicht. Wenn wir nachher auf den Friedhof gehen, dann denken wir zwar zuerst der Kriegstoten, aber wir denken natürlich auch dran an das Ende. Was macht unser Leben fruchtbar? Wofür wollen wir gelebt haben? Herr, hilf uns zu verstehen, welche Gaben du uns gegeben hast. Gib, dass wir sie nicht einsetzen nur für Irdisches, sondern dass aus deiner Liebe und aus deinem Licht das Himmlisches werde. Dass wir uns als fleißig erweisen, als eifrig im Dienst für dich. Und gib, dass uns dadurch der himmlische Lohn zuteil werde. Und dazu segne und stärke euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.